Gut, ich denke, wir fangen an, weil ich weiß nicht ganz, ob ich mit meinen Folien und das, was ich dachte zu machen, durchkomme. Deswegen pünktlich anfangen, bitte. Nächste Seite stelle ich mich kurz vor. Wir unterhalten uns heute ein bisschen, also erstmal herzlich willkommen, guten Tag von mir nochmal, Entschuldigung. Wir unterhalten uns heute über DS Linux und erstmal die Frage, ist einer von den Entwicklern von DS Linux hier, bevor ich mich jetzt hier gleich oute und sage, ich erzähle nur Blödsinn. Gut, dann kann ich jetzt also erzählen, was ich möchte. Das ist schön, weil ich gehöre nicht zu den Entwicklern von DS Linux, sondern ich erzähle gleich, warum ich mich damit beschäftigt habe, mal ganz kurz. Bevor wir aber mit dem Vortrag anfangen, kurze Vorstellung von mir. Ich heiße Uwe Berger, bin Informatiker, kein ausgebildeter Informatiker, schimpf mich aber Informatiker, weil ich seit 15, 16, 17 Jahren PPS-Software schreibe. PPS-Software, Produktion, Planung und Steuerung. In so einem Maschinenbaubetrieb muss man halt PPS-Software schreiben. In meiner Freizeit beschäftige ich mich so ein bisschen mit Hardware und Software und daher rührt auch dieser komische Vortrag. Eigentlich habe ich ein ganz anderes Embedded Linux gesucht für irgendwelche andere Hardware und da lief mir ganz zufällig DS Linux über den Weg und dann habe ich mir von meiner Tochter diese komische Tasche mit Inhalt ausgeborgt. Also es ist nicht meine Tasche, es ist die von meiner Tochter, genauso wie diese DS. Und zufällig war auch noch Call for Paper für ein CLT gewesen, dachte ich, okay, mal ausprobieren und einen Vortrag draus machen. Wie ich schon gesagt habe, ich bin kein Entwickler von diesem Zeug. Mich hat es einfach nur mal interessiert, ob das wirklich funktioniert und was man damit machen könnte. Und das ist jetzt auch Ziel und Inhalt dieses Vortrages, aber vielleicht kurz noch dazu. Für mich ist freie Software eine Philosophie. Ich bin Mitglied der Brandenburger Linux User Group. Das Logo hat man davor gesehen. Wir haben unten auch einen Stand. Das ist das Logo unseres Vereins. Und worauf ich nochmal hinweisen möchte, wir sind unter anderem auch Ausrichter des Brandenburger Linux Infotages, des Blitz. Der findet dieses Jahr am 6.11. statt, und zwar an der Uni Potsdam, so wie schon die letzten 3 Jahre. Das ist dann die 7. Veranstaltung ihrer Art. Also ein Linux Infotag, so ähnlich wie hier, nur nicht ganz so groß. Also das ist dann ein bisschen familiär. Ganz wichtig, bei solch einem Vortrag dieser Disclaimer, weil ich begebe mich schon in eine etwas rechtliche Grauzone und es ist jetzt zwar nicht rechtlich verwertbar, was ich da hingeschrieben habe, aber ich möchte, für mich ist dieser letzte Satz ganz wichtig. Ich benutze keine illegal kopierte Spielesoftware von irgendwelchen Herstellern für das Zeug, obwohl ich es mit dieser Hardware, die ich jetzt da drauf verwende, um dort Linux drauf zu machen, es theoretisch könnte. Dieser Vortrag wird auch nicht über irgendwelche Dinge gehen, wie man da jetzt die Firmware kriegt, wie man da hardwaremäßig was macht. Teilweise interessiert es mich auch nicht, teilweise habe ich es auch nicht verstanden und teilweise möchte ich es aber auch nicht erzählen, genau wegen diesen Geschichten. Also es ist schon rechtlich bedenklich, zwar nicht in Deutschland, wenn man bestimmte Regeln einhält, aber in anderen Ländern könnte es schon zu Schwierigkeiten kommen. Okay, das ist ungefähr der Leitfaden. Ich werde ein bisschen was über die Hardware erzählen. Ich werde etwas über Homebrew-Software erzählen, was nicht Linux dann wäre. Und dann ein paar Geschichten über DS-Linux. Ist übrigens nicht mit DSL Linux zu verwechseln mit dieser Distribution, sondern DS Linux. Und in dem Titel des Vortrages steht auch Linux spielen und diese Anführungsstriche, die davor und dahinter stehen, haben auch eine Bedeutung. Also es wird auch nicht um Spiele auf dieser DS gehen, sondern es geht einfach darum, mit einer Spielekonsole Linux spielen. Ja. Okay, das sind so die Punkte, die ich ein bisschen was erzählen werde. Wie man es installiert, wie man es konfiguriert, was es so für Applikationen da gibt und Dienste und was man machen muss, um eigene Software zu schreiben. Und die Frage wozu, die werde ich sehr schwer beantworten können, aber mal sehen. Es sind auch ein paar Dinge vorgesehen, wo ich dann auch wirklich mal ein bisschen was mit diesem Ding machen will. Ich kann aber nicht garantieren, dass er nachher noch da ist. Also musste gerade auch schon mal einmal durchbooten. Okay, kommen wir ein bisschen zur DS-Hardware. Also wir reden hier über dieses Ding. Was ist jetzt nicht an? Das DS. Okay, diese Konsole wird von Nintendo hergestellt, das ist klar. Das DS steht entweder für Dual Screen oder Double Screen. Und irgendwo habe ich im Internet gelesen, es gibt auch eine Legende, dass es Developer System sein könnte. Passt irgendwie jetzt auch, wenn man sich mit DS Linux beschäftigt oder mit Homebrew Software. Developer Systems. Es gibt, mir fehlt jetzt natürlich noch ein Anstrich seit kurzem. Es gibt mehrere Versionen dieser DS. Es gibt die Lite-Version, es gibt die etwas neuere DSi-Version, die dann mit Kamera und SD-Kartenslots ausgerüstet ist. Und es gibt ja jetzt neuerdings diese Maxi, also die mit dem doppelten Bildschirm oder XL für die ganz alten Leute mit Brille, so wie mich. Da ist es schon schwierig, da drauf was lesen zu können. Fehlt jetzt hier als Anstrich. Ob jetzt diese Maxi-Version oder diese XL-Version Linux-fähig ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall diese DSi-Version mit DS-Linux ist nicht fähig. Also wir reden jetzt in der Folge nur über diese Lite-Version. Ja? Achso, wenn Fragen sind und die Zeit es zulässt und ich Lust habe, diese zu beantworten, gleich stellen. Gut, ja, so sieht's aus. Kennt wahrscheinlich jeder, der eine Tochter, einen Sohn hat, in dem Alter, wo meine Kinder sind, mittlerweile langsam rauswachsen. Deswegen durfte ich sie auch mal mitnehmen, weil meine Tochter hat jetzt andere Interessen zurzeit. Wir hatten ein Netbook und chattet jetzt immer mit ihren Freundinnen und Freunden. Wobei man mit dem Ding auch chatten könnte. Ja, ja, was steckt da für Hardware drin in dem Ding? Das Ding hat zwei CPUs, einen ARM7 und einen ARM9, mit den Kennwerten, wie sie da oben abgebildet sind. Interessanterweise, diese DS kann ja einmal Gameboy-Spiele abspielen. Das erfolgt in dem ARM7. Und es kann native NDS-Spiele abspielen. Das erfolgt in diesem ARM9. Es gibt keine Möglichkeit, zum Beispiel unter Linux, beide Prozessoren gleichzeitig anzusprechen. Das erfolgt alles dann immer in diesem ARM9. Ja. Gut, das Ding hat intern intern 4 MB RAM, also nicht allzu viel. Damit kann man kein Linux machen. Was man dazu dann noch braucht, erzähle ich dann gleich noch. Und das Ding kann kein Memory Management Unit. Also so Swap-Files und so ist ein bisschen schlecht bei der Geschichte. Aber was natürlich der ARM9 hat, das ist eine Memory Protection Unit. Gut, dann ist eine schicke Grafik dort eingebaut. 2D und 3D in Hardware, also vergleichbar mit dem, was diese modernen Grafikkarten zurzeit alles können. Mit so und so viel Farben, so und so viel RAM dort drin, kann man oben alles ablesen. Wenn man das sich hier unten mal auf der Zunge zergehen lässt, dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie schnell diese Hardware ist. Ne? Also in der Farbtiefe solche Leistungswerte zu schaffen, also ist schon nicht schlecht, denke ich. Was es für ein Chip ist, weiß ich nicht. Kann man vielleicht im Internet nachlesen. Gut, dann hat das Ding zwei Displays, jeweils mit einer Auflösung von 256 x 192 Pixeln, jeweils eine Diagonale von 3 Zoll, Hintergrund beleuchtet, alle beide, glaube ich, ja. Und der untere ist als Touchscreen ausgerüstet oder ausgeführt. Eine Soundkarte ist auch drin, eine 16-Bit-Stereo-Soundkarte, natürlich auch die zwei Lautsprecher dazu, ein Mikro und ein Kopfhörerausgang. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob da auch ein Mikroeingang ist. Also letztens ist mir neulich ein Connector aufgefallen, da habe ich dann vermutet, Mikroeingang, ja. Da könnte man dann tolle Sachen mitmachen. Ah ja, okay. Handy bitte aus. Okay, und dann ganz wichtig für das Linux, damit man das Ding auch netzwerkfähig kriegt, oder auch es gibt auch NDS-Spiele und Gameboy-Spiele wohl nicht, aber Nintendo DS-Spiele, die netzwerkfähig sind, wo man dann mit seiner Kumpeline oder mit seinem Kumpel Spiele zusammenspielen kann, drahtlos, jeder eine eigene DS oder man kann auch, es gibt auch einen Webbrowser. Also eine WLAN-Karte ist drin, allerdings nur 802.11b Standard, 1 oder 2 Megabit. 8 Tasten sind drin und es gibt 2 Kartenschächte, eins für NDS-Spiele, das ist der obere, der da, und der untere, das ist der für die Gameboy-Spiele. Soweit Fragen, denke ich nicht. So, jetzt machen wir einen kleinen Ausflug, bevor wir uns dann mit dem eigentlichen Linux beschäftigen. Homebrew-Software. Ja, irgendwie selbstgebrautes Bier könnte man Homebrew übersetzen. Gemeint ist damit eigentlich unautorisierte, selbst hergestellte, erstellte Programme für Konsolen, jetzt mal allgemein gesprochen, für Konsolen, Handhelds, Handys. Und das kann man natürlich auch bei so einer Nintendo DS machen. Man befindet sich da eigentlich auch wieder in einer rechtlichen Grauzone. In Deutschland zumindest ist es legal, wenn man nur Schutzmechanismen umgeht. Illegal ist es auch in Deutschland, wenn man Hard- und Software des Herstellers modifiziert oder anzapft oder auch wie, was auch immer macht. Das ist dann auch in Deutschland illegal. Das machen aber die meisten nicht, deswegen zumindest in Deutschland ist Homebrew-Software genauso wie DSL-Linux auch legal. Und es gibt einen riesengroßen Pool von Homebrew-Software auch für NDS, also Nintendo DS. Wenn man mal im Internet ein bisschen sucht, findet man auch ganz tolle Dinge, so Organizer, es gibt einen Browser, es gibt sogar von Opera, gab es mal einen Browser, Chatprogramme, was auch immer alles. Es gibt dann eine relativ aktive Entwicklergemeinde. Hier habe ich mal kurz aufgelistet, was man dazu braucht, um sowas zu machen. Man braucht natürlich einen ARM-Compiler, ist klar. Man braucht ein paar Libs, da gibt es einige, die muss man sich nicht selber schreiben. Also libnds, libfat, ds, wifi, um zum Beispiel WLAN direkt anzusprechen. Und dann halib ist nochmal so eine Ersetzung von libnds und wifi, also so ist nochmal zusammengefasst, also eine andere lib. Eventuell braucht man Emulatoren, um das nicht immer da ausführen zu müssen und vielleicht sein Ding dann ganz zum Absturz zu bringen. Also es gibt auch Emulatoren. Ich habe mal einen für Linux aufgeschrieben, ds, mumi. Lustiger Name. Okay, es gibt noch ein, zwei andere. Aber gleich gesagt, DS-Linux läuft nicht mit so einem Emulator auf dem PC. Das geht nicht. Warum auch immer. Interessanterweise gibt es auch einen Port, einen FreePascal-Port zur Programmierung solcher Software. Hat irgendein Franzose mal entwickelt oder portiert. Und unten sind 3 URLs aufgelistet, mit denen wo schicke Tutorials zu finden sind, wie man solche Software schreibt, macht, tut. Ich hätte jetzt ein Beispiel da, deswegen gibt's jetzt hier, steht auch die Seite Demo da, aber machen wir jetzt mal nicht in Anbetracht der Zeit, die ich nicht zur Verfügung habe. Hätte ich jetzt dieses Programm im Emulator einmal ausgeführt, ist aber vollkommen langweilig. Jetzt kommen wir eigentlich zur Hauptgeschichte. Ups, Entschuldigung. DS-Linux. In der Hand, vielleicht wird es besser. Versteht man mich noch? Ja, ne? Gut, ich hatte ja schon gesagt, da drin sind nur 4 MB RAM. Und das ist die eine Geschichte. Fangen wir nämlich unten mal an mit dem Slot 2. Man braucht noch eine Zusatzkarte, um noch ein bisschen RAM zu gewinnen. Welche Zusatzkarten dazu geeignet sind, steht auf dieser Webseite. Was das für Karten sind, kann sich jeder denken, werde ich jetzt auch nicht erläutern. Also neben dem RAM kann man damit auch noch andere Dinge machen. Also neben dem RAM, den man da gewinnt, kann man auch noch andere Dinge damit machen. Disclaimer sage ich da einfach nur. Und oben in Slot 1 braucht man auch noch eine Karte, von der bootet man nämlich das Linux. Also ich habe jetzt da hier so eine Karte drin, die man auch nicht in Deutschland bekommt, wo eine kleine Micro-SD-Karte drin steckt. Und in dieser Karte ist noch ein bisschen Hardware und funktioniert nach diesem Prinzip. Wer sich da ein bisschen mehr belesen möchte, findet das auf dieser Webseite. Aber wichtig für uns ist, dort steckt die SD-Karte drin, wo das Linux-Image dann drauf ist und wo auch das Filesystem drauf ist. Okay, und da gibt es natürlich auch nur ein paar Karten, die funktionieren. Das steht dann auf dieser Seite. Mit diesen Karten kann man dann auch diese Homebrew-Software dann starten. Ja. Okay, soweit nur so viel, weil das ist dann so eine Geschichte, muss man überlegen, was man macht. So, und dann, um etwas netzwerkfähig zu werden, braucht man auch einen WLAN-Router. Und zumindest der Linux-Treiber ist da relativ wählerisch. Es gibt auf dieser Seite eine Liste der fähigen WLAN-Router. Ich hatte zufällig beim Ausprobieren einen gehabt. Das ist der hier. Ein, steht da rum, wie er heißt, WGT634 USB von Netgear. Und man kann, also diese WLAN-Karte oder der Treiber, WLAN-Karte und der Treiber, können nur Web. Müsste ein P stehen, ne? Voll. Also Web mit P, mit 64-Bit-Schlüssel, 128 geht dann schon mal gar nicht. Er ist sehr wählerisch mit dem Kanal. Also wenn man so kleinere Kanäle benutzt, dann hat man schon ab und zu Schwierigkeiten. Zumindest hatte ich bei dem Ding die Schwierigkeiten gehabt. Als ich mit 3, 4, 5, 6 probiert habe, hat es nicht funktioniert. Und dann hatte ich irgendwo gelesen, Kanal 10 ist vielleicht schick. Da hat es dann funktioniert. Okay, man muss Broadcast einstellen. Und es gibt zwar Berichte mit anderer WLAN-Hardware, dass auch DHCP geht. Bei mir geht, mit dem Router geht nicht DHCP. Ja, richtig. Wenn man Homebrew-Software nimmt oder die kommerzielle Software von Nintendo und den anderen Spieleherstellern, die machen das anders. Also die benutzen da irgendwelche anderen Mechanismen und andere Libraries. Kann sein, dass es auf Web trotzdem beschränkt ist, aber die sind nicht so wählerisch. Also ich hatte dann auch mal irgendeine Homebrew-Software ausprobiert und das ging dann auch mit meinem Router, den ich normalerweise benutze, der nicht in der Liste dort oben steht. Da ist kein Problem. Aber es scheint der Treiber zu sein, der da das Problem macht. In welcher Weise auch, in welcher Art und Weise auch immer, keine Ahnung. Okay, ein paar Kennzahlen, soweit man das Kennzahlen nennen kann. Projektseite ist dort oben zu finden, dslinux.org. Das sind im Prinzip 3, 4, 5 Entwickler, die da vor einiger Zeit, sage ich mal, aktiv waren. Das wird jetzt nicht mehr so richtig aktiv weiterentwickelt. Man findet ab und zu noch mal immer. Aber es gibt zum Beispiel auf dieser Seite ein sehr gutes Wiki, wo man dann eben halt über die Installation, Konfiguration und was man da so alles mit anstellen könnte, sich sehr gut belesen kann. Es gibt dort auch ein Forum, wo auch scheinbar die Entwickler noch mitlesen und dann Hilfestellungen geben. Aber wie gesagt, ich glaube, das letzte Release war 2008 oder irgend sowas im Sommer. Also nicht besonders aktuell, das Zeug. Ein 2.6, ich glaube, ich habe einen 9 oder einen 14 Kernel, also noch ein relativ alter 2.6er Kernel ist dort drin. Und Grundlage, das Linux ist übrigens MyLinux. Da oben nochmal die URL dazu. Von diesem DS-Linux wird fast vollständig, warum ich das fast jetzt hingeschrieben habe, weiß ich gar nicht mehr so genau. Meiner Meinung nach jetzt doch vollständig unterstützt, also es wird die Grafik unterstützt, Sound, das Touchpad klar, die Tasten, das WLAN, das Mikro, eigentlich wird alles unterstützt. Also es ist fast vielleicht nur in Anführungsstrichen oder irgendwo gab's. Hm? Ja, okay, das könnte man vielleicht als Einschränkung gelten lassen. Vielleicht habe ich mir das dabei gedacht, ja. Okay, ja, im Userland findet man Bussybox. Grundlage ist Müsi, libc. Ncurses spielt eine ganz große Rolle. Und als Shell wird mShell benutzt. Das ist, glaube ich, integraler Bestandteil von Bussybox. Aber im Entwicklungszweig, was das bedeutet und wie man ihn übersetzen kann, erzähle ich nachher, findet man aber auch die ganz normalen Shells. Könnte man sich mit rein übersetzen. Die Frage ist immer nur, wie viel Platz habe ich? Das Ding ist auch nicht besonders schnell, also man muss dann immer so den Mittelweg finden. Okay, kommen wir zur Installation. Es gibt zwei Methoden. Ich liege noch gut in der Zeit. Erste Methode, das ist auch die ich dann als erste Mal ausprobiert habe, weil es die einfachste ist, man besorgt sich irgendwoher ein Archiv, wo das alles mit drin ist, also ein übersetztes Image, das Filesystem mit den übersetzten Binaries. findet man auf dieser Seite. Das ist die Seite eines der Entwickler. Und dort findet man mehrere Images oder Archive. Man muss es dann noch auswählen, man muss dann auch noch wissen, wie die Boot-Methode ist, also welche Karte man im Prinzip im Slot 1 drin hat. Danach richtet sich dann auch, welches Image man benutzen muss. Und dann packt man dieses Archiv einfach aus, kopiert das auf die SD-Karte, den Kernel, das Verzeichnis, steckt das da in diese böse Hardware rein und bootet und ist froh, dass es funktioniert. Wie es dann aussehen wird, habe ich auch gleich noch ein Bild mit. Es wäre jetzt ein bisschen Blödsinn, wenn ich das Ding dann einmal rumgebe. Habe ich ein etwas größeres Bild dann als Folie. Also das ist relativ entspannt. Das hat auch bei mir wirklich auf Anhieb funktioniert. Wo ich dann mich schwer getan habe, damit war dann mehr oder weniger die Konfiguration mit diesen Eigenheiten des WLANs und sowas. Da habe ich dann schon ein, zwei Abende gebraucht, ehe ich das mitbekommen habe, dass das Ding relativ wählerisch ist. Aber booten funktioniert sofort. Gut, und dann gibt es natürlich noch die zweite Methode. Das Zeug aus den Quellen generieren. Und aus den Quellen generieren bedeutet allerdings nicht nur den Kernel generieren, sondern auch die ganzen Anwendungsprogramme, die man mit übersetzt haben möchte. Die übersetzt man gleich mit. Ich habe das dann ein einziges Mal gemacht, man hat das auch gesehen. Ich kann ja mal ganz kurz, ich habe das am 19. Februar gemacht. Für das Image, was jetzt da gerade läuft. Und auf diesem Rechner habe ich das gemacht und der war, also das ist kein besonders starker Rechner, der war gut 3 Stunden beschäftigt. Also gut, aber ist ja nicht so schlimm, kann ja nebenbei noch was anderes machen. Ja, man braucht natürlich die Quellen, klar, findet man unter anderem hier ein paar Links, wo die sind, ja, beziehungsweise nee, Quatsch, die Quellen sind hier zu finden, da ist die Toolchain zu finden. Also man sollte sich natürlich vorher erstmal eine vernünftige Toolchain besorgen. Links stehen Daumen da. Interessanterweise Bisonflex M4 und Techinfo sollte man natürlich auch noch benutzen. Ansonsten bricht der Compile irgendwann mal nach 3 Stunden ab. 4 Stunden ist es insgesamt, man muss dann wieder von vorne anfangen. Er macht nicht ganz am Anfang einen Check, ob wirklich alles da ist, sondern das richtet sich dann wirklich immer nach der gerade kompilierten Anwendung, ob die nun zufällig Bison nimmt oder Yagi oder was auch immer, Flex M4. Und das merkt man dann immer erst, wenn das Ding irgendwie abbricht und noch gar nicht richtig fertig ist. Ja, also deswegen der Hinweis, wenn man mal probieren möchte, das sollte man gleich mit installieren. Ja, ansonsten, wie gesagt, Quellen packt man aus, macht nochmal ein SVN-Update. Also die Quellen, die ich mir da runtergezogen hatte, waren nicht ganz aktuell aus dem SVN und kam dann noch in eine etwas neuere Version, ein paar Patches noch rüber. Ja, da macht man ein make-config, kann ich gleich zeigen, wenn es interessiert, ein make und trinkt dann Kaffee. Und wenn das Ding dann fertig ist, steht das Verzeichnis, zeige ich auch gleich, unter einem Unterverzeichnis, in diesem Quellverzeichnis steht dann im Prinzip das Boot-Image und das Filesystem mit den gerade kompilierten Anwendungen. Und das kopiert man dann wieder einfach auf die SD-Card oder auf die Mini-SD-Card, steckt rein, macht an und funktioniert. Also das ging, nachdem ich das da alles beachtet hatte, hatte ich dann auch diesen Weg mal probiert und funktioniert auch. Den Verzeichnisbaum auf der SD-Karte muss man sich ungefähr so vorstellen, das sind die beiden Boot-Images des Linux-Kernels. Der generiert auch immer beide. Das eine ist mit Memory-Extension-Unterstützung, das andere nicht. Unterschied habe ich noch gar nicht so richtig rausgefunden. Das funktionieren beide bei mir. Richtet sich aber wahrscheinlich nach der Hardware, die man da unten benutzt, im Slot 2, um auf die 32 MB dort zu kommen. Ja, und dann der ganz gewohnte Verzeichnisbaum unter dem Unterverzeichnis, also unter dem Verzeichnis Linux, gibt es dann diesen ganzen normalen Verzeichnisbaum, der etwas kürzer ist als normal. Also es gibt wirklich nur etc, home, lib, user und var und dann war es das. Und darunter eben halt die entsprechenden Verzeichnisse. Hat jemand Interesse, dass ich das make-menu-config einfach mal zeige oder gehen wir da jetzt einfach drüber? Also man kann einstellen, wie der Kernel auszusehen hat. Ich kann es ja mal ganz kurz aufrufen, wenn es funktioniert. Noch liegen wir gut in der Zeit. Ja, also man stellt im Prinzip erstmal am Anfang die Boot-Methode ein. Bei mir halt DLDE. Dann ein paar Kernel-Optionen, welche Library man benutzen möchte und so weiter. Dann sagt man Exit und dann geht das nächste Ding auf. Ach, schade. Eigentlich geht dann das nächste Menu-Config auf. Da kann man dann Applikationen wählen, welche mit übersetzt werden sollen. Also da sagt man dann, möchte man MC haben, möchte man Boa haben oder was es da alles so für Software gibt. Oder man kann das ja auch noch weiter erweitern. Ich habe es in einem Fall da mal selber gemacht. Also da kann man die Applikationen wählen und so eine Geschichte. Ich glaube, ich hätte jetzt vorne was ändern müssen und dann wäre der zweite Dialog aufgegangen. Aber kann ja jeder mal selber probieren. Aber wichtigste
Message ist, man kann dort im Prinzip die Applikationen auswählen. Und auch ein bisschen am Kernel rumspielen, was man rein übersetzt haben möchte und was nicht. Zum Beispiel NFS-Unterstützung. Versteht man mich? So, und wenn das dann alles funktioniert, sieht es so aus. Also das ist jetzt ein bisschen verzerrt. Hier sieht man im Prinzip die Konsole. Standardmäßig ist da sogar noch ein kleinerer Font eingestellt, als da gerade sichtbar. Das ist, glaube ich, 6x4 und der Standard ist 4x4 und das sieht dann ganz komisch aus. Also da habe ich sogar mit und ohne Brille Probleme. 6x4 geht dann schon, aber aber man möchte es sich nicht antun. Es gibt natürlich auch Fonts so 8x8 oder 8x7 und keine Ahnung, aber dann hat man irgendwo das Problem, passt dann nicht mehr alles so schick auf den Bildschirm, falls man den dann wirklich mal braucht. Ne? Ja, und hier unten in diesem Touchscreen sieht man dann einfach die Tastatur und die bedient man einfach mit dem Stift. Und das da oben ist im Prinzip der Bildschirm. So muss man sich das vorstellen. So sieht das aus. Lässt sich jetzt schlecht zeigen, deswegen habe ich mal einfach dieses große Bild gemacht. Diese Tasten werden natürlich auch benutzt. Also A ist zum Beispiel die Enter-Taste. Das sind, glaube ich, die Cursor-Tasten und die haben ja auch noch eine Bedeutung. Irgendwo gibt es auch noch ein Control und ein Escape. Ich glaube, das X ist zum Beispiel das Escape. Gut, ja. So sieht es aus, wenn es dann funktionieren sollte. Gut, so. Ich muss natürlich, damit ich es dann irgendwo sinnvoll benutzen kann, noch ein bisschen konfigurieren. Standard-Root-Passwort heißt UC-Linux, so wie es da oben steht, auch mit Groß- und Kleinschreibung beachten. Und man sollte natürlich zuerst mal Netzwerk konfigurieren, welche Dienste man startet, die Login-Methode, ob Auto-Login oder mit einem Prompt. Und da gibt es ein Tool, das nennt sich CFGRC. Ruft man einfach auf, das ist dann so ein In-Cursus-Dialog, also in Dialog geschrieben. Aber es ist so eine Erweiterung, so eine Shell-Erweiterung. Menu-Config ist ja auch so geschrieben zum Beispiel. Ist genau in der gleichen Geschichte geschrieben. Wenn man nur das Netzwerk konfigurieren möchte, dann nimmt man dieses Tool, sieht genauso aus oder so ähnlich. Oder wenn man nur die Dienste, die dort zur Verfügung stehen, welche es sind, kommt später, konfigurieren möchte oder beziehungsweise sagen möchte, die möchte man starten, die möchte man nicht starten zum Boot, dann kann man das mit diesem Tool hier tun. Oder natürlich richtigen Menschen kann man auch /etc die verschiedenen Config-Dateien auch selber editieren, wenn man möchte. Fragen soweit erstmal? Gut. Also noch funktioniert er? Sehen. Ja, ne? Gut, ich habe mich jetzt mal per SSH mit dem Ding hier, also man merkt schon, es gibt zum Beispiel auch einen SSH-Daemon für diese NDS verbunden. Man kann es natürlich auch mit Telnet machen, wenn man lustig ist. Und habe auch schon mal die Term-Variable gesetzt. Ja. Und ja, Uname habe ich gerade gemacht. Bmask könnte man auch mal machen. Wer da was erkennt, ein bisschen wird die Hardware aufgeführt, die da drin ist in der Kiste. Also ist eigentlich mehr oder weniger nur so der Beweis, dass ich jetzt auch wirklich auf dieser DS dort bin. Die Hardware-Freaks werden sehen, was da jetzt alles irgendwo hintersteckt. Mount. Also da sieht man einmal, dass irgendein ROM gemountet ist. Proc-File-System ist klar. Und hier unter anderem auch die SD-Karte, wo denn das File-System drauf ist. Wie bitte? Ja. Genau, df nochmal. List free. Gut, ja, also ich habe noch relativ viel Platz auf der SD-Karte, die da drauf ist. Ja, noch jemand ein Kommando, was ich hier außer Remove All, was ich hier noch ausprobieren möchte, soll, Vorschlag. Nee, top ist nicht übersetzt. Free meinst du jetzt, soll ich mal eingeben? Hm? DF war das da. Ach so. Was sind das? 1,8? B, ne? Bussi-Box. Bussi-Box. Ja, genau. Free geht auch, ne? Also ich habe insgesamt 34 MB, die 4 MB intern, plus den 32, keine Ahnung, was er, wo er mir jetzt da 2 MB abknapst. Und es ist noch relativ viel frei, es sind noch 28 MB frei. Ne? Gut, das stand auf der Folie, was wollte ich in dem Augenblick noch zeigen? Verzeichnis etc. Natürlich auch da raus. Also da kann ich noch raus, aber wenn ich es einmal jetzt so gebootet habe, wie es jetzt ist, dann stehe ich schon unter Slash Linux. Man erkennt da nicht viel, ne? Also es gibt einen MC, ne? Damit könnte man jetzt durchs File-System natürlich auch browsen. Ist natürlich relativ langsam, das Ding. Ne? Also hier sieht man diese ganzen verschiedenen Konfigurationsdateien, eigentlich wie unter jedem anderen Linux. Und es gibt auch ein Verzeichnis rc.d mit den ganzen Startskripts. Und da kriegt man auch schon einen Eindruck, was es so alles für Dienste gibt. Aber da kommt gleich nochmal eine Folie dazu. Ja? Es gibt natürlich ein BI, Nano, man kann sich ein Joe übersetzen. Also es kommt immer drauf an, also es werden einige angeboten. Ich habe mir, glaube ich, jetzt den Nano übersetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein Joe übersetzt habe. BI gibt es natürlich auch. Ah, nee, Links gibt es, nicht Links. Aber kommt noch. Also ein paar Anwendungsbeispiele habe ich noch eine Folie vorbereitet. Es gibt komfortable Editoren. und noch einiges anderes. Okay, gehen wir mal einfach weiter. Genau, jetzt kommt die Folie. Was gibt es so für Anwendungssoftware, die man sich mit übersetzen kann? Also die sind nicht immer alle standardmäßig schon drin, wenn man sich zum Beispiel so ein fertiges Archiv runterholt und fertig übersetzt ist. Man muss es dann wirklich mit Menu-Config sich auswählen, dass man es einfach mit übersetzen möchte. Also es gibt natürlich die ganzen diversen Unix-Tools, die da so Standard sind. Dann habe ich hier mal eine Reihe von Editoren, die ich so in dem Quellbaum mitgesehen habe, mal aufgeschrieben, also Nano, Joe, VI, diverse Textkonsolenspiele, das sind diese alten BSD-Spiele wie Turm von Hanoi, Tetris und so ein paar Text-Adventures. Bunte Spiele wird man da nicht finden. So ein paar Netzwerkprogramme, also wenn man das so bezeichnen darf, also Mail-Client, Browser, Links und den hatte ich vorher noch nie gehört, gesehen, RetaWG. Kennt den jemand? Ja? Ah ja. Okay, falsch geschrieben, sorry. Ich glaube, ja, stimmt, mit Q ist es, ja. Ja. IRC-Client ist bei. Dann kann man ein bisschen, gibt es auch Scripting, ein paar Scripting-Sprachen. Dialog habe ich jetzt mal mit dazu gezählt. Mikro, Perl, Pico C, also da kann man, kannte ich vorher auch noch nicht, ein C-Interpreter, lustig. die Programme sehen auch wirklich aus wie C-Programme, also fand ich ganz lustig. Es gibt auch einen Teenie-Tickle, also ich bin ja so der Tickle-Fan, der vorhin in meinem Workshop war. Letztens hatte ich dann auch einen Teenie-Tickle gefunden. Okay, ja, dann gibt es so in Anführungsstrichen ein bisschen Multimedia, womit ich eigentlich mehr oder weniger Sound ein- und Ausgabe meine, MP3-Player, ein Audio-Recorder und so eine Sachen. Und ganz interessant fand ich zumindest, es gibt auch SQLite 3 dafür. Und Pünktchen, 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 einfach mal in den Konfigurationstools gucken, beziehungsweise man kann sich auch selber Software noch portieren. Also Top ist zum Beispiel nicht mit bei. Könnte man aber selber noch mit reinnehmen. Doch, kommt man ja noch vorher. Es gibt was. Aber hey, was machen wir denn, wenn wir soweit sind? Es gibt natürlich ein X. Aber nicht so schön. Aber erzähle ich gleich noch ein paar Worte und gleich noch ein paar Bilder. Gut, also Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen heißt, es gibt noch viel, viel mehr. Man glaubt es gar nicht. So, soll ich jetzt eins von den Dingern, MC haben wir gesehen. Nano weiß jeder, wie es aussieht. Also, nachdem er den MC gesehen hat, glaubt er mir auch, dass ein Nano drauf läuft, ja. Lustiges Adventure. Jetzt keine Adventure? Wie bedient man das? Weiß das jeder von 1, 2, 3, Enter. Okay. Tetris gibt es natürlich auch. Und dann gibt es aber auch noch die richtigen Text-Adventures, die man so vor 10, 15 Jahren auf einem DOS-Rechner gespielt hat, als es auch noch kein Linux gab. So, mir fällt jetzt kein Name davon ein. Einfach mal nachlesen. Gut, noch jemand einen Wunsch? So, und dann gibt es natürlich interessanterweise auch eine Reihe von Diensten. Syslog Daemons, klar, HTTP kann ich gleich mal vorführen. Da wird Boa als Webserver benutzt. SSH-Daemon benutzen wir die ganze Zeit dort, Telnet ist klar. FTP-Daemon, wenn man NFS mit rein kompiliert hat, gibt es auch einen NFS-Daemon. Samba kann man auch machen. Könnte ich vielleicht auch nachher nochmal vorführen, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Dann gibt es Enlightenment Sound Daemon. Für die Leute, die die DS ins Internet stellen möchten, kann man dann auch noch DynDNS machen, da wird dann InaDyn benutzt. IP-Tables und OpenVPN angeblich auch. Wie das aussieht, weiß ich nicht, aber wenn ich nie probiert, aber gibt's. Ich mach mal jetzt eine Webseite auf dem Ding. Da wird man gleich merken, dass er dann auch irgendwann an seine Grenzen stößt, weil das geht relativ schleppend. Also ich habe hier mein privates Netz. Man könnte sich jetzt auf diesen Web Access Point einloggen, wenn man lustig wäre, aber. So, und dann dauert das eine Weile. Also die Überschrift ist ja schon da, sieht man. Boa, weiß ich nicht. Also, mir ist es auch schon mal irgendwo anders über den Weg gelaufen. Boa, kennt ihn jemand? Ja, also er ist noch nicht fertig hier. Ne? Also, es dauert noch eine Weile. Also, da gibt es dann, ich weiß gar nicht, gibt es da noch? Oh, jetzt läuft er zur Höchstform auf. Aber er ist immer noch nicht fertig. Wir können ja mal eine Unterseite aufrufen, falls es da überhaupt eine gibt. Also funktioniert. Ob das nun sinnvoll ist, was man da Sinnvolles mitmachen kann, bei der Performance ist dann eine andere Geschichte. Ach, das hat hier so lange gedauert hier. Ja, okay. Gut. Man könnte jetzt auch FTP machen oder das per SMB einbinden. Habe ich auch dann, also so eine Geschichte, FTP, SMB oder wenn man NFS mit in den Kernel rein übersetzt hat, ist dann interessant, wenn man nachträglich Programme entwickelt, die mit der Toolchain übersetzt und dann einfach nicht das auf die SD-Karte raufkopieren will, sondern eben das halt übers Netzwerk darüber kopieren möchte und ausführen möchte. Da ist dann sowas interessant. SCP geht übrigens nicht. Ich habe mal probiert, dann über SSH müsste eigentlich gehen, dachte ich mir, müsste ja eigentlich auch SCP gehen. Das hat dann nicht so richtig funktioniert. So als Hinweis nochmal. Richtig, das ist doch gut. So, jetzt kam die Frage vorhin nach bunten Oberflächen. Gibt es selbstverständlich. Wobei das hier aber wörtlich und ernst zu nehmen ist. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr langsam und noch unstabiler. Und ich habe einfach jetzt mal ein paar Screenshots gemacht. Es gibt ein nettes Tool, mit dem man diese Screenshots machen kann. Oder Screenshots. Nennt sich, findet man irgendwo in der Doku. Ich weiß es nicht mehr, wie es heißt. Kann man sich, also ich habe es dann so gemacht, ich habe dann dieses NanoX und diesen Windows Manager Pixel gestartet und habe dann per SSH von, das ist dann auf dem Touchscreen, sind diese Dinger dann drauf und habe dann per SSH dieses Tool benutzt und mir dann darüber genau diese Screenshots gemacht. Hier mal ein Taschenrechner, auch nochmal ein Spiel und hier sieht man, dass es wirklich die Ressourcen dann wirklich auslastet, das ist nämlich das X-Load. Geht dann sofort auf 100%. Und so ist dann auch die Oberfläche bedienbar. Also wenn man das X-Load startet, dann wupp, hoch. Und dann war es das. Ja, wusste ich übrigens vorher gar nicht, dieses Pixel wird auch kommerziell benutzt. Auf so ein PDAs, hatte ich es mit aufgeschrieben? Nee, habe ich nicht aufgeschrieben. Auf PDAs oder sowas ist das relativ häufig zu finden. Hier habe ich mal die URL hingeschrieben. ja. Es gibt auch einen Editor, irgendeine Adressverwaltung, eine Weltuhr. Die Weltuhr ist ganz lustig. Ein Terminal gibt es auch und dann gibt es hier, hier schaltet man dann immer an den Screens um und dann gibt es auch Config-Tools und so weiter und so fort. Jo, Frage dazu, zu den bunten hier. Aber ist nicht zu empfehlen. Also sage ich gleich. 5 Minuten habe ich noch. Wir sind auch fast fertig, glaube ich. Also dann steht mich doch ganz gut in der Zeit. Softwareentwicklung für DS-Linux. Ich habe mir dann doch irgendwann mal die Mühe gemacht und habe mich gefragt, naja, irgendeine Daseinsberechtigung muss das Ding haben. Und habe auch mal ein Programm, also ein altes Programm von mir, portiert hierfür. Und Voraussetzungen dafür sind da oben aufgeführt. Also man braucht wieder diese Toolchain. Das ist genau die gleiche, die man auch zum Übersetzen des Quellbaums braucht. Und wenn der funktioniert, dann kann man auch seine eigene Software dort relativ problemlos übersetzen. Ja, was kann man machen? Man kann bestehende Anwendungen portieren, also zum Beispiel das Top, wenn man es unbedingt braucht, oder man schreibt einfach eine neue Anwendung. Also warum nicht? Wer irgendeine tolle Idee für das Ding hat, nachher kommen 2, 3 Anregungen, was man damit machen könnte, der kann auch eine eigene Anwendung dafür schreiben. Warum nicht? Man könnte diese Anwendung jetzt, gibt es 2 Möglichkeiten, was man da, wie man das machen könnte. Also man schreibt sie einfach standalone, kompiliert die auf seinem Rechner und kopiert sie einfach nach User Bin, dort wo diese Anwendungen hingehören, logischerweise per FTP, NFS, SMB, was auch immer, und führt das Programm einfach auf der DS aus. Oder wenn man was ganz Tolles geschrieben hat oder portiert hat und das auch der Allgemeinheit vielleicht zur Verfügung stellen möchte, könnte man das auch in dieses Bildsystem, also in diesen Quelltextbaum einführen, in diesen Menü-Config mit einfügen, die Make-Files entsprechend anpassen, eine Config inschreiben, Config-Help, was man alles dazu braucht, ist recht gut auf einer von diesen Seiten, die URL habe ich nicht aufgeschrieben, dokumentiert. Ich habe mir dann auch die Mühe gemacht, mal eins von diesen Programmen, das ich mal geschrieben hatte, dafür zu portieren. Interessant war, ich brauchte keine einzelne Quellcode-Zeile, außer das Make-File zu ändern und dann funktionierte es. Wer die Berliner Uhr nicht kennt, kennt das jemand? Steht in Berlin. Das ist jetzt ein Ausflug, hat eigentlich nichts mit DS-Linux zu tun, aber genau dieses Programm habe ich auch in N-Cursus geschrieben gehabt, mal für einen PC. Und dann dachte ich mir, okay, macht man auch mal dafür. Nur mal zur Erklärung, das ist eine Berliner Uhr, das gibt es auch wirklich in Hardware, steht in Berlin vor dem ICC. Also nicht die Uhr, die da drin ist, sondern davor. Und die hat eine etwas merkwürdige Zeitdarstellung. Das da oben ist ja Sekundenzeiger, der Sekundenschlag, genau, danke. Und dann sind in den beiden Zeilen die Stunden kodiert und in den beiden Zeilen die Minuten kodiert. Und zwar muss man sich das so vorstellen, das sind 5er-Stunden, also 5, 10, also 5 plus 5 sind 10, plus 1, 2, 3, 4, also haben wir jetzt 14 Uhr irgendwas, stimmt. Und dann bei den Minuten ist genau das Gleiche, das sind die 5er Minuten und das sind die dazwischen. Dann haben wir also sozusagen 45, die roten grenzen nochmal die Viertelhalbe und Dreiviertel ab, also 45 plus 1, 2, 3, 4, 49. Stimmt. Und ich hatte gesagt, ich hatte davon auch mal eine Encursus-Version geschrieben und auf der DS sieht es dann so aus. Da oben blinkt der Sekundenzeiger, das sind die Stunden und da sind die Minuten und die 1er Minuten, die 10er Minuten, also die 5er Minuten und so. Also, wie gesagt, den Quelltext musste ich in keinster Weise modifizieren, nur das Make-File ein bisschen anpassen. Rüberkopiert hat funktioniert, also super. Wer also tolle Anwendungen für eine DS hat, portiere sie einfach. Jetzt gibt es noch genau eine Folie, das kriegen wir noch hin, ne? Oder 2 Folien? Wozu? Also man fragt sich eigentlich, wozu braucht man ein Linux auf so einer DS, außer seine Tochter zu ärgern. Man kann es als Single-Desktop benutzen, also hat man mal vielleicht eine Applikation, keine Ahnung, ein Adressbuch oder so, könnte man ja so haben. Dann könnte man, viel interessanter ist eben auch, da ich einen Browser habe, also Links zum Beispiel, einen Mail-Client habe, IRC machen könnte, auch SSH, auch der SSH-Client ist drauf, also ich könnte auch mich auf einen Server setzen, einfach als Client im Netzwerk, warum nicht? Umgekehrte geht natürlich auch, hatte ich am Beispiel des Boa, des äußerst performanten, gezeigt. Man kann es auch als Server benutzen und eigene Anwendungssoftware portieren. Ich habe dann eine Weile lang überlegt, wofür könnte man es eigentlich brauchen, und dann fiel mir ein, ja toll, eigentlich niedriger Stromverbrauch, ist netzwerkfähig, so als Datenlocker, also oder als Überwachungsdings im Netz, wäre vielleicht gar nicht so uninteressant. Problem dabei ist eben halt nur, es gibt keine weiteren Schnittstellen außer die WLAN-Schnittstelle bis auf den Mikroeingang. Der mir dann irgendwann später in die Idee kam, man könnte da ja auch irgendwas Frequenzmoduliertes darauf knallen, eine Software schreiben, die das demoduliert, und dann hätte man ja schon wieder einen zusätzlichen Eingang. Ja, wie zu Kassettenzeiten, genau. Gut, den Vortrag findet man dieser Seite, dort wo man auch den Tickle-Workshop mit den Beispielen findet, da kann man sich diese Folien nochmal runterladen. Ansonsten, wenn da keine Fragen sind, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.